Langstock, der BVN-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V., kurz BVN. Bei Klangstock geht es um Menschen, um Erfahrungen und konkrete Themen. Viele von uns haben einen Langstock und gemeinsam ergeben wir einen Klang. Für Sie. Hören Sie nun einen Mitschnitt von unserer Premiere der inklusiven Lesereise 200 Jahre Brailleschrift, 25 Gedichte. Die Premiere war am 31. März 2026. Es folgen in diesem Jahr noch viele weitere Termine in ganz Niedersachsen. Alle Informationen dazu finden Sie auf www.blindenverband.org/inklusive-lesereise.html. Begonnen hat der Abend mit einem kurzen Film.
Brailleschrift ermöglicht Teilhabe. Video anlässlich der Lesereise 200 Jahre Brailleschrift, 25 Gedichte, eine inklusive Lesung. Die Brailleschrift ermöglicht seit 200 Jahren Teilhabe. Louis Braille hat sie im Alter von 16 Jahren erfunden. Gelehrt, geschrieben und gelesen wird sie bis heute im Alltag von vielen blinden und sehbehinderten Menschen. BVN-Vorsitzender Hans-Werner Lange weiß um die Bedeutung der Brailleschrift.
Für mich ist die Brailleschrift von besonderer Bedeutung. Viele wissen es nicht. Ich habe mal ein Jahr im Landesbildungszentrum für Blinde als Grundschriftlehrer gearbeitet und ich habe da erleben dürfen, was gerade für später Blinde das Wiedererlernen des Schreibens und des Lesens bedeutet. Das heißt nämlich, dass ihnen damit Teilhabe, schulische Teilhabe, berufliche Teilhabe ermöglicht wird und vor allen Dingen, dass es den Menschen ganz viel Mut macht, wieder um ihre eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und zu gestalten.
Können auch später blindete Menschen die Schrift erlernen? Brailletrainerin Therese Fließner.
Ich finde auch, im hohen Alter ist es noch absolut wichtig und auch machbar, die Brailleschrift zu erlernen.
Herr Buck, warum lernen Sie die Brailleschrift?
Warum ich das lerne? Weil ich nicht mehr gucken kann. Und weil ich möchte, dass ich weiterhin nicht nur höre, sondern auch lese.
Wie funktioniert es mit den 6 Punkten?
Die normale Brailleschrift besteht aus 6 Punkten. Man muss sich das so vorstellen, wenn man mit einem Würfel eine 6 würfelt und hat die lange Reihe sozusagen von links oben nach links unten und von rechts oben nach rechts unten. Die Brailleschrift setzt sich so zusammen von A bis J aus den Punkten 1, 2, 4 und 5. Dann kommt ab dem K der Punkt 3 dazu und ab dem U der Punkt 6. Ich demonstriere nochmal das L, das sind zum Beispiel jetzt 3 Punkte untereinander. Ergänzen wollte ich noch kurz, wie man die Punktschrift liest, und zwar mit den Fingerkuppen. Und in der Regel ist es so, dass die rechte Hand die Lesehand ist, das heißt, sie liest die Zeile. Der linke Zeigefinger folgt und am Ende der Zeile geht sozusagen die linke Hand erstmal runter in die Zeile, geht wieder an den Anfang und die rechte Hand springt nach, um dann weiterzulesen.
Am PC ist die Brailleschrift durch eine Braillezeile lesbar. BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig nutzt sie täglich. Wo begegnet uns die Schrift noch?
Das ist punkto Barrierefreiheit, zum einen so in Aufzügen oder auch an Handläufen, dort wo blinde Menschen sich auch alleine im öffentlichen Raum bewegen können. Sie selbstständig herausfinden, welche Karte sie mit dem Aufzug fahren können. Oder sie können am Handlauf auf einem Bahnsteig lesen, was in welcher Richtung körperlich zu finden ist. Und wenn ich an die Medizin denke, dann muss ich natürlich unweigerlich zum Beispiel an Arzneiverpackungen denken.
Wir alle denken,
umso mehr Braille, umso besser.
Genau, und deshalb freuen wir uns nun auf die Lesereise. Ein Projekt des BVN mit dem Kulturmaschinenverlag, gefördert von Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Klosterkammer Hannover und Aktion Mensch.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Künstlerhaus Hannover. Ich begrüße Sie zu unserer inklusiven Lesung. 200 Jahre Brailleschrift, 25 Gedichte. Mein Name ist Heike Frohnau. Ich leite das Projekt im BVN und freue mich, dass ich Sie heute Abend begleiten darf. Auf der Bühne begrüße ich ganz herzlich den Volker Silaw als Autor des Buches. Daneben sitzt gleich der Marco Sagurna, der Herausgeber und ebenfalls ein Autor. Daneben sitzt mittig der Geschäftsführer Gerd Schwesig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Und zu meiner rechten Seite sitzt Gisela Lüttgens, die Braillesende und Mitglied im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. 2025 war ein besonderes Jubiläumsjahr, denn es waren 200 Jahre Brailleschrift. Aus diesem Anlass ist ein Gedichtband entstanden mit dem Titel Seht her, Poesie in Braille. Dieses gemeinsame Projekt entstand mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband in Kooperation mit dem Kulturmaschinenverlag. Bevor wir aber nun in das Programm einsteigen, bitte ich nun den Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, Gerd Schwesig, ein paar Worte zu richten. Vielen Dank.
Ganz herzlichen guten Abend auch von meiner Stelle hier einmal in den Saal, hier aufs Podium. Toll, die Autoren toll, Gisela, die Lesende. Mein Name ist Gerd Schwesig, Geschäftsführer Blinden- und Sehbehindertenverband in Niedersachsen. Vielen Dank für all Ihre Aufmerksamkeit, die Sie uns mit Ihrem Erscheinen hier heute Abend schenken. Wir haben jetzt im kleinen Film vorab schon ein bisschen über die Blindenschrift gehört und auch Herr Lange, der übrigens als unser Vorsitzender vom Blinden- und Sehbehindertenverband ganz, ganz herzlich grüßen lässt, der hat heute Abend die Aufgabe, einen anderen Termin wahrzunehmen und lässt uns hier auf der Bühne alle engagiert, aber auch Sie im Publikum, die besten Wünsche und Grüße ausrichten und freut sich, dass er das wenigstens im Vorspann schon ein bisschen äußern konnte. Breischrift, Punktschrift, Lindenschrift, übrigens drei Worte, die wir vorher herausgefunden haben, die alle für das Gleiche stehen, nämlich für die Schrift der Blinden und sehenden Menschen, die schon vor so vielen Jahren erfunden worden ist von Louis Braille, der eben selbst erblindet ist. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass die blinden Menschen auf der Welt durch seinen Erfindungsmut, also er hat ja eine Schrift genutzt, die in ähnlicher Weise damals im Militär genutzt worden ist, nur für kleine Fingerchen viel zu umständlich, um damit wirklich lesen und arbeiten zu können. Und er hat sie dann verbessert bis hin, dass es nur noch 6 Punkte waren. Und dann hat es ja auch noch eine Weile gebraucht, bis sie als die Schrift in Europa und auf der Welt anerkannt worden ist, die wirklich in Schulen für Bildung auch genutzt worden ist. Und wir sprechen heute in unserer Gesellschaft, wenn es um Integration oder um Teilhabe geht, davon, dass die Bildung der Schlüssel dafür ist, dass wir gemeinsam miteinander können, dass wir uns verstehen. Und wir stellen uns vor, dass eine Gruppe von Menschen, die eben sehen können, keine Chance auf der Welt bekommen hätte, eine eigene Schrift lesen zu können und sie schreiben zu können. Und auf diese Weise nicht nur zu kommunizieren, sondern eben auch das zu lesen, was alle Menschen lesen können. Das wäre ihnen verwehrt geblieben und wir alle wissen nicht, wie lange es noch gedauert hätte, bis man dann vielleicht Audio, Kassetten, Tonspuren oder CDs bekommen hätte. Heute noch ganz andere Möglichkeiten. Ich hatte das in meinem kleinen Beitrag gesagt, es gibt nicht nur das Buch, es gibt zum Orientieren, zum selbstständig im Alltag sein, ganz viele Hinweise, auch in der Brailleschrift, die uns selbstständig sein lassen. Wenn ich morgens alleine bin, wenn ich mich abends beschritten habe und ich möchte trotzdem wissen, was in der Arzneiverpackung drin ist, dann muss ich mich nicht entschuldigen und darf dann fragen, kannst du mir bitte erzählen, ist das Aspirin oder mein Herzmedikament? Und wenn ich dann zu böse war, wird es einfach andersrum gesagt. Dann hast du eben auch schon Fähigkeit. Nein, ich kann das, weil die europäische und die deutsche Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe erreicht hat, dass die Pharmaindustrie dazu angehalten wird, eben Beschriftungen auf Verpackungen unterzubringen. Und das bedeutet, wir haben es auch gehört, der Wunsch besteht bei älteren Menschen auch noch die Brailleschrift zu lesen und zu lernen. Manchmal liest man vielleicht keine 1000 Seiten Buch mehr oder man liest sie nicht schnell. Aber man kann mit dieser Fähigkeit, seine eigene Schrift zu haben und Buchstaben zu erkennen, sich Markierungen machen. Man kann Arzneien herausfinden, man kann im Aufzug ein Stockwerk lesen. Es ist so viel, was uns die Chance gibt, in ähnlicher Weise teilzuhaben, wie Menschen mit Augenlicht mitsehen. Ich bin immer jemand, der das hier im Saal heute sehr feiert, dass wir die unterschiedlichsten Menschen sind. Es sind Mitglieder unseres Verbandes da, die nicht sehen können, die blind sind. Es sind ganz viele sehende Gäste da. Ich habe gehört, es sind Preistragende da, die sich mit Literatur und Büchern und Schrift auskennen. Und ein ganz breites Spektrum, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist gelebte Teilhabe, das ist Inklusion, wir sind hier alle gemeinsam. Und dieses Buch, stellen wir uns vor, es gibt Freundeskreise, es gibt Familien, es gibt Schule, es gibt Lesezirkel vielleicht. Und da wird dann nicht von dem einen das eine Buch genutzt, sondern es kann ein Buch von allen gemeinsam genutzt werden. Diese Idee daran, die mag ich sehr. Und deswegen wünsche ich Ihnen allen hier einen ganz eindrücklichen Abend. Ich wünsche euch auf der Bühne viel Spaß und bedanke mich und am Ende wünsche ich mir auch viel Spaß.
Vielen Dank, Herr Schwesig. Ja, die Braille ist weit mehr als nur ein Schriftsystem. Sie ist für uns ja auch ein Schlüssel zu Bildung, Kultur und zur Selbstbestimmung. Der Gedichtband Seither – Poesie in Braille macht diese Bedeutung sichtbar und auch spürbar. 25 Gedichte in Schwarzschrift und in Braille laden dazu ein, Literatur nicht nur zu lesen, sondern zu erleben, wie es zu diesem Buch kam, welche Rolle der BVN dabei spielt und warum die Brailleschrift noch heute unverzichtbar ist. Darüber sprechen wir im Verlauf des Abends mit unseren Gästen. Ich freue mich nun sehr, Gisela Lüppins vorzustellen, eine Frau, die seit ihrer frühesten Kindheit mit der Brailleschrift lebt und sie in all ihren Facetten auch nutzt. Gisela Lüppins wurde 1955 in Hannover geboren und ist seit ihrem zweiten Lebensjahr vollblind. Sie besuchte bis zum sechsten Jahr die Schule im Landesblindenzentrum für Blinde in Hannover und legte später ihr Abitur an der Deutschen Blindenstudienanstalt, der BLISTA in Marburg, das Abitur ab. Nach einem Praktikum im Deutschen Taubblindenwerk in Hannover zog sie nach Marburg und begann an der BLISTA als Blindenschriftkorrektorin zu arbeiten. Später wurde sie dort zur Oberkorrektorin befördert. Insgesamt 40 Jahre Berufstätigkeit in der Braille-Druckerei, der BLISTA. Dann kehrte sie zurück nach Hannover, um nach jahrzehntelanger Wochenendehe wieder mit ihrem Mann zusammenzuleben. Lesen und Schreiben spielen für sie immer eine zentrale Rolle, ebenso die Musik. Sie singt in Chören und spielt Klavier. Frau Lüttgens, wie können Sie uns das Lesen von Noten erklären?
Man hat mit 6 Punkten zwar ohne das Leerzeichen mitzurechnen nur 63 Kombinationsmöglichkeiten, kann aber viel mehr damit darstellen, weil die meisten Zeichen mehrfach belegt sind und je nach Schriftsystem unterschiedliches bedeuten. Das sieht man schon in der sogenannten blinden Vollschrift. Für die Ziffern 1 bis 0 werden nämlich die Buchstaben A bis J verwendet. Die andere Bedeutung muss nur mit dem sogenannten Zahlzeichen angekündigt werden. Allerdings nicht so, wie das in dem Alphabet aussieht, ohne Lücke. Also direkt nach dem Zahlzeichen muss das A stehen, das heißt dann 1. Und die Wirkung des Zahlzeichens endet beim nächsten Leerzeichen oder Satzzeichen. Die Punktkombinationen, die wir als AU, OI, AI und CH, SCH kennen, werden im Französischen zum Beispiel zur Darstellung der Buchstaben mit Accent Circonflex verwendet. Also da sieht man schon, wie das mehrfach belegt ist. In der deutschen blinden Kurzschrift haben wir Lautgruppenkürzungen und Wortkürzungen. Und im englischen und französischen Sprachraum gibt es verständlicherweise ein jeweils anderes Kurzschriftsystem. Und so sind auch die Zeichen mit anderen Lautgruppenkürzungen belegt. Ein Beispiel, ein Zeichen, das bei uns EIN bedeutet, steht im Englischen für ED und im Französischen für PL. Also total unterschiedlich. Es gibt bei uns noch eine 6-Punkt-Stenografie mit also wesentlich mehr Siegeln, als wir das in der Kurzschrift haben. Eine Schachschrift, ein System zur Wiedergabe naturwissenschaftlicher Texte. Alles auf der Basis dieser 6 Punkte. Louis Braille hat ja auch unsere ursprüngliche Notenschrift entwickelt. Für die Notenwiedergabe genügt auch der Fundus aus den 63 Kombinationsmöglichkeiten der Brailleschrift. Es geht also nicht darum, Noten in erhabener Reliefschrift darzustellen und sie zwischen Linien finden zu müssen. Wie bei Texten müssen wir uns an ein festes Punktraster halten, weil man sonst die Buchstaben gar nicht mehr erkennen könnte. Die Achtelnoten, C, D, E bis H, werden durch die Buchstaben D bis J wiedergegeben. Bei den Viertelnoten kommt dann jeweils Punkt 6 dazu, also unten rechts. Für halbe Noten der Punkt unten links, Punkt 3. Und für ganze Noten beide unteren Punkte.
Das ist schon sehr anstrengend, das nachzuverfolgen.
Ja, das also nur um die Doppelbelegung auch zu zeigen. Und für 16. Noten nimmt man nämlich dieselben Zeichen wie für die ganzen. Es gibt keine Verwechslungsmöglichkeit, weil die Takte wie Wörter durch ein Leerzeichen voneinander getrennt werden. Und dadurch ist das ganz unverfänglich. Also wenn zwei solche Noten direkt hintereinander stehen würden, dann wüsste man, es kann einfach keine ganze sein, es müsste um 16 handeln. Bei Klaviernoten werden oft etwa 8 Takte zu einem Abschnitt zusammengefasst, wobei immer erst die Noten für die rechte Hand wiedergegeben werden und danach die für die linke Hand. Wo ein Abschnitt anfängt, erkennt man dadurch, dass die Zeile ein bisschen eingerückt ist. Es wird also nicht alles linksbündig geschrieben. Man erkennt, wenn man links runterfällt an den Zeilen, sieht man gleich, da ist eingerückt, da kommt der nächste Abschnitt. Und ich lese also beim Klavierlernen die Noten für die rechte Hand mit der linken und kann, während ich lese, eben dann spielen, 1 Takt oder 2 Takte. Und wenn ich es geschafft habe, mir das zu merken, dann lese ich mit der rechten Hand die Noten für die linke Hand und spiele die. Und dann ist noch die Schwierigkeit, das zusammen hinzukriegen.
Vielen Dank, Frau Lübkens. Auch heute bleiben Sie ja Ihrer früheren Arbeit immer sehr verbunden. Einmal im Quartal korrigieren Sie ja die Brailleausgabe der Zeitschrift Horus. Die Horus liefert Marburger Beiträge zur Integration blinder und sehbehinderter Menschen, die vom DVWS und von der BLISTA herausgegeben wird. Frau Lübkens, die Notwendigkeit der Brailleschrift wird ja immer wieder in Frage gestellt. Was sagen Sie dazu?
Ich habe gar kein Verständnis dafür, dass man die Wichtigkeit immer wieder in Zweifel zieht und wir immer mal wieder ihre Unverzichtbarkeit begründen sollen. Niemand würde doch sehenden Menschen den Schrifterwerb vorenthalten wollen. Aber ich möchte trotzdem etwas mehr noch dazu sagen. Mit Skepsis ist man im 19. Jahrhundert in Pädagogikkreisen Louis Brailles genialer Erfindung begegnet, hat aber schließlich eingesehen, dass Zeichen, die unter eine Fingergruppe passen, viel leichter erkennbar sind als Reliefbuchstaben, die man damals in der sogenannten Stachelschrift ertasten musste. Mich hat unsere Schrift mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten schon als Schülerin begeistert. Wie hätte ich ein Verständnis für Rechtschreibung, Zeichensätze und Textgestaltung entwickeln können, ohne je Buchstaben unter den Fingern gehabt zu haben? Schrift ist doch die Grundlage unserer Bildung. Mit ihrer Kenntnis konnte ich Schulbücher lesen, Klassenarbeiten schreiben, mir Landkarten erschließen, Briefkontakte pflegen und im Unterricht mitschreiben. Ich lernte die deutsche Blindenkurzschrift und im Fremdsprachenunterricht auch die englische und französische. Auch bin ich froh, dass in unseren Englisch- und Französischbüchern Lautschrift noch mit übertragen wurde. Das macht man heute nicht mehr. Für meinen blinden Klavierlehrer war es selbstverständlich, dass ich nicht rein nach Gehör spielen sollte, sondern die blinden Notenschrift zu lernen hatte. Beruflich war es mir wichtig, in der Braille-Druckerei zur Produktion fehlerarmer Punktschrifttexte beizutragen. Seien es Bücher, Zeitschriften, Prüfungstexte, Bedienungsanleitungen, Kalender, interne Rundschreiben und auch Privataufträge wie Visitenkarten und Stadtplanbeschriftungen. Auch privat ist mir die Brailleschrift unverzichtbar. Am Computer kommen zwar die Sprachausgaben zum Einsatz, sobald es aber um genaues Lesen geht, nutze ich meine dazu gekaufte Braillezeile. Mein iPhone kann ich mit einer Braille-Tastatur verbinden, schätze aber auch die Möglichkeit, den Bildschirm bei Eingabefeldern auf eine virtuelle 6-Punkt-Tastatur umzuschalten. Und über diese virtuelle Tastatur kann ich den gewünschten Text nämlich sogar in Blindenkurzschrift eingeben. Was ich selbst einmal unter den Fingern hatte, kann ich mir besser merken als Gehörtes, zumal längst nicht immer deutlich gesprochen wird und die Schreibweise unbekannter Namen unklar bleibt. Ich beschrifte nach wie vor Konserven, Gewürzdosen, Briefumschläge und CDs kann alles jederzeit ohne elektronische Geräte lesen. Ich führe Tagebuch, mache mir bei vielen Veranstaltungen geräuscharme Notizen. Ich lese auch gern mal etwas vor. Ich habe auch dieses Plädoyer hier in Punktschrift aufgeschrieben. Und ich schreibe meine Gedichte immer erst in Brailleschrift. Personenwaage und Zollstock haben eine taktile Skala. Meine Kartenspiele sind Braille beschriftet. Auch helfen mir Beschriftungen bei der Orientierung im öffentlichen Raum. Zum Schreiben von Brailleschrift habe ich neben elektronischen Hilfsmitteln immer noch mechanische und auch Tafel und Stichel, die in jede Jackentasche passen. Für den Fall, dass jetzt noch jemand an der Notwendigkeit unserer Schrift zweifelt, möchte ich darauf hinweisen, dass Sprachausgaben nur von relativ guthörenden Menschen genutzt werden können. Taubblinde und stark hörsehbehinderte Menschen haben diese Alternative nicht. Statt die Notwendigkeit der Brailleschrift in Frage zu stellen, sollte man vielmehr alle Menschen, die davon profitieren könnten, ermutigen, mindestens die Blindenfortschritte zu lernen.
Gisela Lütkens liest jetzt ein eigenes Gedicht vor. Das hat sie im Sommer 1986 verfasst. Es trägt den Titel Naturfreunde. Das N steht bewusst in Klammern, um sowohl die Freude als auch das Thema Freunde aufzugreifen. Bitte schön.
Motoren haben die Natur schon reichlich dezimiert. Ihr Wohl gefährdet weniger, wer radelt und marschiert. Wenn du an einem warmen Tag durch Wald und Felder fährst, erfreut dich, bist du aufmerksam, was du da alles hörst. Der Laut des Tandems, das dich trägt, beeinträchtigt dies kaum. So viele Stimmen nimmst du wahr in Wiese, Busch und Baum. Lässt der Verkehrslärm endlich nach, erschließt sich dir ein Chor, bist selber du auch mal ganz still und stehst mit wachem Ohr. Nun kannst du einen Girlitz wohl und Grasmücken erkennen, und was dir fremd, kann vielleicht dein Begleiter gar benennen. Dann weiter radelnd fängst du an, ein fröhlich Lied zu pfeifen, frag den, der schaltet, lenkt und bremst, was seine Augen streifen. Ein kleiner Gang empfiehlt sich stets, sobald es geht, bergauf, bei Talfahrt dann der Freilauf sirrt, hört ihr zu treten auf. Wenn du, wie ich, nichts sehen kannst, brauchst du nicht zu verzagen. Schul deine Ohren, Nas und Hand, auch sie können viel dir sagen. Beim Fahren spürt die Nase auf manchen Gestank und Duft. Abgase, Raps, Kamille, Heu, so viel liegt in der Luft. Wenn dein Pilot dir auch erklärt, was ringsherum gedeiht, so präge dir auch Formen ein. Nimm dir zum Fühlen Zeit. Der Fahrtwind bläst dir ins Gesicht und bringt er auch mal Regen, so ist's doch schließlich warm genug und schön, sich zu bewegen. Und mit der Landschaft ändern sich auch Wetter, Duft und Klänge, mal Teergestank und Straßenlärm, mal Harz, Duft und Gesänge. Eine pausenreiche Tandemfahrt, fernab vom Menschgewühl, das prägt sich dem Gedächtnis ein als herrliches Gefühl. Jüngst zog ich so durch die Natur, wie es meinem Wunsch entspricht. Drum dachte ich lange reimend nach und schrieb dieses Gedicht.
Ja, zum Abschluss liest Frau Lüttgens uns das Gedicht Lob der Lehre aus dem Band Zither Poesie in Braille und führt uns damit thematisch auch in den Gedichtband ein.
Volker Seelaff, Lob der Lehre. Er hört mit den Augen ein Klaviertrio von Beethoven. Mit den Ohren das helle Rosenblatt im Garten. So und nicht anders geht vertraut werden mit den Erscheinungen. So und nicht anders berührt er immer neu die Leere zwischen zwei Punkten.
Vielen Dank. Nun möchte ich Ihnen unseren ersten Autor des Abends vorstellen, Volker Seelaff. Herzlich willkommen. Vielleicht ein bisschen was zu deiner Biografie. Volker Seelaff wurde 1966 in Lausitz geboren und lebt heute in Dresden. Seit den frühen 90er Jahren veröffentlicht er Gedichte, Essays und Literaturporträts in renommierten Literaturzeitschriften wie Manuskripte, Sprache im technischen Zeitalter und Divan, wie in dem Jahrbuch der Lyrik und in den großen Tageszeitungen, wie in dem Tagesspiegel und natürlich der Frankfurter Rundschau. Seine Gedichte wurden in zahlreichen Sprachen übersetzt, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch und sogar Arabisch. Für sein Werk erhielt er bedeutende Auszeichnungen, unter anderem den Lessing-Förderpreis des Freistaates Sachsen und die Ehrengabe der Deutschen Schiller-Stiftung. Seine Gedichtsbände, darunter Postkarte für Nofrolete, Selbstporträts mit Zwerg, Glossar des Prinzen und Barfuß vor Penelope, zeigen eine poetische Stimme, die präzise beobachtet, leise spricht und dennoch tief wirkt. Heute Abend liest Volker Seelaff eine Auswahl von Gedichten aus unserem Band. Den Auftakt macht sein Gedicht Lob der Lehre, das sie im Band Zither Poesie in Braille erschienen ist. Vielen Dank.
Ja, schönen guten Abend Ihnen im Publikum erstmal. Ich möchte mich bedanken, vor allem bei meinem geschätzten Kollegen Markus Agurna, der mich sozusagen hierher nach Hannover gelotst hat. Und ich danke auch Heike Kronau und dem Lindenverband und allen, die daran ihre Aktie haben, dass ich nun hier sitzen darf. Und jetzt habe ich hier, bevor ich lese, ganz kurz nur, jetzt habe ich hier ein Gedicht im Buch, das ich auch gerade heute erst zum ersten Mal gesehen habe. Ein Gedicht entdeckt von Ralf Rainer Ribulla. Das lese ich dann auch gleich. Da kommt ein Wort 17 Mal vor. Kleine Wörtchen und. Sodass ich gedacht habe, dann kriegen wir noch raus, welches hier das und ist. Im und gibt es das u. Also ich kann später mal sagen, das erste Wort in Blindenschrift, das ich lesen konnte, war das und. Und der erste Buchstabe das u, weil ich vom und nicht geguckt habe, wo ist das. So erschließe ich mir dann sozusagen eine Fremdsprache, die es ja für mich auch ist. Aber wir sollen ja lesen und ich lese Ihnen zuerst nochmal das Gedicht vor, das Sie gerade schon mal gehört haben. Mein Beitrag zur Anthologie, Lob der Lehre. Er hört mit den Augen ein Klaviertrio von Beethoven. Er sieht mit den Ohren das helle Rosenblatt im Garten. So und nicht anders geht vertraut werden mit den Erscheinungen. So und nicht anders berührt er immer neu die Leere zwischen zwei Punkten. Dann habe ich mir hier noch ausgewählt aus diesem, also wir hatten das Manuskript schon per Mail bekommen, aber das Buch habe ich tatsächlich heute zum ersten Mal in Händen gehabt und habe mir aus dem Manuskript noch rausgesucht ein Gedicht von Ilva Rakusa, das heißt Vorhang. Vorhang. Der Kleine weht, der Weiße, schräg, Batist und leicht wie Brise. Dahinter eine dunkle Welt der Krisen. Hier drin Geborgenheit auf Zeit. Des Weiteren habe ich ausgewählt von Olaf Felte, ganz andere Thematik, die Ochsen schlafen. Eine leere Bimmelbahn zieht vorüber spät. Jenseits der Wiesen schlafen die Ochsen. Ich rieche nichts. Tagsüber blühen die Pflanzen. So ist dunkel die Flur jenseits meiner Zettelwirtschaft, einer kargen Schaffur. Das nächste Gedicht ist von das letzte Gedicht, das ich ausgewählt habe, von Ralf Rainer Regula. Das ist jenes mit diesen 17 Mal und, was mir die Schrift etwas näher gebracht hat, heißt Rotlicht. Rot und Tod und Blut und Wut und Eifer und Geifer und Sucht und Wucht und Scham und Kram und Tomate und Granate und Rache und Sprache und Leben und Ergeben und Rosen und Dosen und Lieben nach Belieben und ungezählte Lust.
Marco Sagorna, kann ich auch noch ein bisschen was zur Vita sagen? Und zwar ist er ja der Herausgeber des Lesbandes in der Poesie in Breil. Und er ist auch noch ein Schriftsteller und Publizist. Er wurde 1961 in Wiesbaden geboren und lebt seit 1999 in Hannover. Der Magister der Literaturwissenschaften und Kulturmanager studiert in Frankfurt am Main, in Trechter, im französischen Angers sowie in Hannover. Beruflich war er unter anderem Verlagsvolontär bei Suhrkamp, Zeitungsvolontär in der Verlagsgruppe Ippen, Redakteur an Tageszeitungen, Geschäftsführer des Literaturverlages Eiswasser, Gastdozent in Indien, Multimedia-Förderer an Schulen und Pressechef der Stadt Oldenburg. Seit 2010 widmet sich Marco Sagorna ausschließlich der Bucharbeit und immer wieder auch Schreib- und Workshops. Als Herausgeber arbeitet er mit einem feinen Gespür für Stimmen, Themen und Textlandschaften. Er schafft Räume, in denen unterschiedlich poetische Handschriften sowie Kunst und Fotografie miteinander im Dialog bringen. Darunter auch unser Band Seht her, Poesie in Breil, der die mit 10.000 Euro dotierte Verlagsprämie des Freistaates Bayern hält. Für diese Auszeichnung hat die Arbeit an diesem aufwendigen Projekt erst möglich gemacht. Für unser Buch hat Marco Sagorna die Dichterinnen und Dichter ausgewählt, ihre Texte kuratiert und dem gesamten Projekt seine literarische Struktur gegeben. Vielen Dank, Marco Sagorna.
Man muss zu diesen Gedichten sagen, die Autoren und Autorinnen, die hatten die Vorgabe, ein Gedicht darf nicht länger sein als 14 Zeilen inklusive Überschrift und inklusive Leerzeilen. Und es durfte jede Zeile maximal 25 Anschläge haben. Das ist, wenn man als Autor eingeladen wird, nicht immer ein großes Vergnügen, dass gleich diese Dinge kommen. Es sind auch ausgesprochene Langgedichtschreiber dabei, die erstmal beschimpft haben. Aber letztlich hat sich jeder angefreundet und es sind diese Texte entstanden. Jetzt von Jan Rönert, der in Leipzig lebt und in Braunschweig an der TU Literaturprofessor ist und ein hervorragender Lyriker, der sich sehr viel mit Rilke und mit Rolf-Dieter Brinkmann beschäftigt hat als Wissenschaftler. Kirschblütenschnee. Wie ein Pfeil, rötliches Gefieder, falkengroß übers Feld stürzt, Windbruch als Lebensform. Wenn wir uns anblicken, Japanerin, kann es uns selbst geschehen. Markus Bundi, ein Schweizer Autor, der in der Nähe von Zürich lebt. Ungeschriebenes Gedicht. Es klingt wie eine Schneeflocke, fühlt sich auch so an bei der Landung auf der Nasenspitze. Die Augen zu, so stelle ich mir das vor. In Bad Homburg, im Hochtaunus in der Nähe von Frankfurt, lebt Judith Hennemann. Hinaus in Abendrot, mit fein bestäubten Lidern, in
hängen aus Ferngeräuschkulissen gehüllt. Man sieht euch mit Milchzellen an Glasfasern Pekinesen angeln. Aus den heiseren Kehlen der Stadt wie ein Faustkeil an der Flanke einer blitzenden Limousine hart an der Schallmauer das neue Knirschen. Michael Augustin aus Bremen. Exit Joghurt. Der Tag wird kommen, da der Joghurt in deinem Kühlschrank dich an Haltbarkeit überholt. Der ist noch gut, wird jemand sagen. Den Deckel abziehen und drauf loslöffeln, bis es sich auch für den Joghurt erledigt hat. Katrin Niemeyer, auch eine meiner Lieblingspoetinnen aus Passau, schmelze. Wir baden in Gletschern und lehnen uns ans Meer, ziehen rot am Automaten. Wir lassen den Abend zur Ader. Willig löst er Haare, nimmt Brillen ab, öffnet uns. Wir machen uns auf, werden Oktopoden, tentakeln uns mit 16 Armen auf dem Meeresboden.
Ja, liebes Publikum, der Marco und ich wollen aus unseren eigenen Büchern noch ein paar Gedichte vorlesen. Ja, keine langen Vorreden mehr. Ich lese Ihnen ein paar Gedichte aus diesem neuen Buch vor. Vielleicht als erstes gleich die Gedichte, denen das Buch eigentlich seinen Titel verdankt. Das sind Fragen an den Yeti und der Yeti antwortet aber nicht. Muss er auch nicht, weil das Motto des Gedichtbandes stammt von einem französischen Autor, Philosophen namens Maurice Blanchot und geht folgendermaßen: Das Gedicht ist die Abwesenheit einer Antwort. Und ich habe mir schon immer mal vorgenommen gehabt, ein paar Gedichte zu schreiben, die nur aus Fragen bestehen. Keine herkömmlichen Fragen war meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, sondern irgendwie andere, originellere als herkömmlich. Eine Tüte Aprikosen. Muss man immer eine erste Zeile haben, um sich eine zweite ausdenken zu können? Bin ich der Vater oder die Mutter dieses Gedichts? Warum heißt es, wie es heißt? Was ist, wenn es auf einmal groß wird? Bin ich sein verbiesterter Priester oder nur sein krummer Kummerkasten? Haben Zeilen Tasten? Schwarze oder doch nur weiße? Stritze ich mein Gedicht oder bin ich gut zu ihm? Was wird es mir einmal nicht verzeihen und wie viel Salz steckt in ihm drin? Kann ich bestehen vor seinem Duft? Werde ich es lieben können, auch wenn es nicht von mir ist? Genügt ein Löffel dazu oder brauche ich auch noch eine Gabel? Inwiefern verändert es sich, wenn es auf Eisbeeren oder Aprikosen trifft? Kann man es auch im Ganzen schlucken oder muss man es im Wasser auflösen? Warum sind deine Sommersprossen so schön? Wie viele Sprossen hat so ein Tag? Wer haust im Berg? Wer schüttet morgens den Steilhang vom Teller? Warum ist das Vogelfutter so behende? Warum blökt das Tal bis an die Wiesen? Wer hält das Gelb vom Rapsfeld fern, damit es sich nicht im dunklen Wald verläuft? Kann Nacktheit Wände hochkriechen? Scham sich in einem Spalt verstecken? Wer sprenkelt die Wand? Wer legt den Splitt im Tanzsaal aus? Sind deine Hosen getauft? Wie viele Fußnoten noch bis zur Schneegrenze? Ist jeder Geier so apodiktisch? Bist du eher für Völkerball oder für Alpenklühen? Kocht die Seele von sich aus über oder braucht man eine Tupperdose? Warum ist es in deinem Rucksack so hell? Ist Jodeln wie Yoga nur anders? Wer hat sich das Eis ausgedacht? Und ist der Yeti schon informiert? Wozu die Oper oben am Gletscher? Kann der Helikopter auch auf einer Ziege landen? War Goethe schon hier? Steht Monteverdi im Gipfelbuch? Wer soll das Gewitter wieder zusammenkehren? Wer die Kiefern zurück ins Hochbett legen? Ist jede Minibar abstinent? Was sagt der Bergbach dazu? Und reicht dein Atem aus für ein Wort?
Der Band Gedichte über Kunst, nicht Gedichte über Kunst, sondern Gedichte über Kunst, Poems on Art. Den habe ich angefangen zu schreiben in der Corona-Zeit, als eine befreundete Kunstgalerie mich fragte, kannst du nicht für unser Jubiläum 10 Jahre Galerie, 10 Künstlerinnen, 1, 2 Texte schreiben, eine Tonspur sprechen, die etwas über die Bilder sagen. Ich habe gesagt, ich mache alles Mögliche, aber ich werde nichts über Bilder schreiben. Schick mir doch einfach die Bilder und ich überlege mal, was ich damit mache. Und dann habe ich mich mit diesen KünstlerInnen beschäftigt, habe mir die Bilder angeschaut im Internet und habe dann an einem Tag aus einem Bild eine Gedichtzeile bekommen. Und so sind aus Bildern, so ist aus Kunst, sind Gedichte entstanden, die alle den Anspruch haben, dass sie nicht diese Bilder, aus denen sie entstanden sind, beschreiben, sondern dass sie für sich stehen. Nur ohne diese Bilder wären diese Gedichte nicht entstanden. Poems on Art, sie schwebt. Nein, sie liegt. Auf dem Sofa schwebt sie. Nein, über dem Sofa liegt sie in einem anderen Blau. Nein, in diesem Blau. Dieses Blau ist es. Sie liegt dieses Blau. Nein, sie schwebt in einem anderen Blau. Sie träumt Blau. Ihr Blau träumt sie sich. Sie träumt sich ihr Blau. Ein anderes Blau eben. Das andere Blau. Das berühmte, das legendäre. Sie ist es. Sie selbst ist dieses andere Blau. Nicht ein anderes. Dieses andere. Sie schwebt, träumt, liegt es. Sie regelt es sich. Ihr Blau. Ihr Blau ist nicht eines. Ihr Blau ist das Blau. Es gehört ihr. Und sie gehört ihm, diesem Blau, das träumt und schwebt und liebt. Und liebt, nicht ohne ein Sofa. Von der Sonne bitte ein Stück. Ein schönes, ein großes. Es ist so kalt, so dunkel, so grau. Die ganze Woche Tristesse, so furchtbar, so schrecklich. Das halte ich nicht länger, nicht länger. Halte ich das aus? Nur Trübsal, nur Qual. Von der Sonne jetzt bitte ein Stück. Schön heiß und groß, dass es lange uns wärmt. Ja, uns alle. Schön, groß genug für uns alle. Das Stück von der Sonne. Groß bitte, kühl, bitte saftig, erfrischend, schön, gelb. Orange, orange, Flut for the people, oh Sonne, ja bitte sehr, gerne, sieht gut aus, darf gern etwas mehr noch, ja bitte, wie gut sieht das aus, wie gut, ach, wie gut, all der Kummer, die Dummheit, die Hetze, ach, all das Gelüge, Gebiege, es reicht mir, wie gut, dass sie da sind, dass sie für uns haben, dies schöne Stück Sonne, her jetzt dann. Erst sind die Erdbeeren. Nein, erst ist der Spargel. Nein, Erdbeeren. Nein, der Spargel. Erdbeeren und Rhabarber, sag ich. Nein, jede Wette. Spargel ist es. Der Spargel schmeckt schon, da ist noch keine Erdbeere süß. Rhabarber. Die Erdbeeren und der Rhabarber, die kommen zusammen. Die kommen zuerst. Ach, ihr Nulpen, der Frühling, es geht los mit Tulpen. Was seid ihr so dumm, meine Güte, der Frühling kommt mit Krokusblüte und Vögeln und Zwitschern.
Ja, vielen Dank euch beiden. Es war wirklich sehr aufschlussreich, wie man so gewisse Themen beleuchten kann. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr hier wart und dass wir eine schöne Zeit einfach hatten.
Also, ich will auch noch einmal Danke sagen an den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V., an die Sponsorinnen und Sponsoren, an die Klosterkammer Hannover, an die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz als Mensch und an die Bayerische Landesregierung, deren Kulturabteilung uns tatsächlich die bayerische Verlagsbildung für das schöne Breibuch gegeben hat. Heute ist der Auftakt einer Lesereise. 20, 25 Veranstaltungen in ganz Niedersachsen geben. Immer werden unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen ihre Lyrik vorstellen und die Lyrik in Brei wird auch vorgestellt werden durch unterschiedliche Interpreten. Und uns macht diese Begegnung sehr, sehr viel Spaß.
Klangstock, der BVN-Podcast, ist eine Produktion des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen e.V., BVN. Redaktion und Schnitt Dr. Petra Christin Bonitz. Wir laden Sie herzlich ein, mehr über den BVN zu erfahren. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.blindenverband.org oder auch bei Instagram, Facebook oder YouTube. Wir sind in den Regionen Niedersachsens beratend für Sie da. Mit unserem Beratungsangebot Blickpunkt Auge. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann rufen Sie uns an unter 0511-51040 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an klangstock@blindenverband.org.